Hier ist eine Halbzeit mit. Heute prall gefüllte Karte, Champions League, Nachsorge und dann Bundesliga, Meisterkampf Leverkusen, Bayern, Dortmund, Abstiegskampf, Bochum, Köln, Darmstadt, Mainz, Union Berlin, Wolfsburg, Leipzig haben wir auch noch zwischendurch. Habe ich irgendwas vergessen, Ossi? Stuttgart, ganz großer Themenkomplex, Stuttgart. Sonst? Besser geht nicht, oder was?
Ich würde sagen, mehr geht.
Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung an diesem Donnerstag nach den Champions League Viertelfinal-Hinspielen. Der Mann, bei dem das C für Champions League steht eigentlich, Wolf Christoph Fuß. Ich grüße
hallo.
Dich.
Hi. Hallo Ossi. Hi.
Wolf.
Ja.
Wir sind mittendrin. Wir sind in der Trouble Time, in der Crunch Time. Der Bundesliga, der internationalen Wettbewerbe, das DFB-Pokalfinale steht fest. Es geht um die Töpfe. Und darüber wollen wir heute reden, Wolf. Ich würde den Start gerne machen mit der Champions League, die quasi eine halbe Nacht hinter uns liegt. Also wir nehmen heute sehr, sehr früh auf. Und Borussia Dortmund hat 2-1 verloren bei Atletico Madrid. Bayern München hat 2-2 gespielt bei Arsenal London. Wie ist die Ausgangslage für die deutschen Teams?
Überraschend gut, ehrlicherweise.
Überraschend nach dem Vorfeld oder nach den Spielen überraschend?
Ja, gilt für beides irgendwie. Also ich hätte jetzt, also bei Bayern ist es ja ohnehin so ein weites Feld, ne? Von 5-0 bis 0-5 war eigentlich alles drin. das 2-2 liegt ungefähr in der Mitte. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass es eher in Richtung 0-5 tendiert. Aber die Bayern haben bewiesen, dass sie auf internationalem Terrain immer noch die Bayern sein können. Also die sie eigentlich sein müssten, ne? Ja, ist ja so. Also das ist ja, man fragt sich ja immer, was hindert sie so im Liga-Alltag, wenn es dann regelmäßig auf die Nuss gibt. Wahrscheinlich verlieren sie am Samstag gegen Köln oder lassen da wieder Punkte. Und Leverkusen wird dann schon auf der Couch Meister. Man muss sich damit auseinandersetzen, glaube ich. Dass die Erfolgsverwöhnten sich halt nur noch für die höchsten Ziele motivieren können. Und das spielt halt, glaube ich, alles in allem auch mit rein.
Meinst du wirklich? Also ist
das also
so?
Es ist auf jeden Fall ein Punkt. Wir haben ja schon so häufig über die Bayern gesprochen und haben also festgestellt, und das stellen sie auch selbst fest, dass sich die Problematik aus mehreren Einzelproblemen zusammensetzt, die dann ein großes Ganzes ergeben. Ich glaube schon, dass das mit ein Punkt ist, dass nach der 11. Meisterschaft, die 12., ist dann nicht mehr ganz so erstrebenswert. Und da liegt es dann einfach an der Kaderplanung zu sagen, also den Jungs Jahr für Jahr in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, wen haben wir denn jetzt hier noch, den wir auch noch für die 12. in Folge motivieren können. Und wenn du 11 Leute findest, ist es gut. Wenn du 15 findest, ist es sehr gut. Wenn du nur 6 findest, musst du handeln.
Und an dem Punkt, ist ein gutes Beispiel, auch ein gutes Rechenbeispiel übrigens. Ich stelle mir immer so vor, ich versuche dann immer mich in die Lage zu versetzen von den, ich sag mal, leitenden Angestellten. Also Thomas Tuchel hat man in dieser Saison auch schon in allen Facetten erlebt. Ich finde es auch sauschwer zu beurteilen von außen, weil ehrlicherweise, also ich zumindest kann sagen, ich bin bei Bayern jetzt nicht so nah dran, um das beurteilen zu können, welchen Anteil er an dem ganzen Schlamassel hat und auch vielleicht welchen Anteil er jetzt daran hat, dass solche Leistungen wie dann in London möglich sind. Max Eberl hat das jetzt relativ deutlich nochmal formuliert, fand ich, und hat gesagt, also jetzt können auch mal alle die Klappe halten, wir haben entschieden, wir machen mit dem bis zum Ende, und jetzt hat sich auch gezeigt, das war richtig, weil in so einem Spiel zeigt sich, der Trainer erreicht die Mannschaft noch, weil sonst ist so ein Spiel nicht möglich. Wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt das nehme, was du gesagt hast, ist es denn dann wirklich so oder spielt die Mannschaft dann im Prinzip ohnehin für sich und es ist doch fast egal, wer dann da noch auf der Bank sitzt?
Nee, ja, also egal ist es nicht, weil wenn es egal wäre, dann hätten sie auch gegen Dortmund gewonnen zu Hause, weil das einfach das Prestigeträchtigste ist. Also auch das hat mich ja ein Stück weit überrascht, dass nationale Aufgaben, die halt einfach von Prestige sind und waren halt teilweise so weggegeben wurden. Also in den letzten Jahren immer wieder weggegeben wurden. Also das lässt mich dann schon ein Stück weit zweifeln an den Einflussmöglichkeiten des Trainers. Aber was du halt auf jeden Fall siehst, ist, dass dass Tuchel auch noch Sachen richtig machen kann. Und das spricht jetzt weder gegen das eine noch für das andere. Aber dass du halt eine offensichtlich noch eine Arbeitsatmosphäre hast. Und das steht mir außer Frage. Weil theoretisch, wenn sie ihn hätten killen wollen in An- und Abführung, ne, dann hätten sie das Spiel gegen Leipzig nehmen können. Weil das hätten sie einfach nur verlieren müssen, 3 Tage nachdem klar war, dass er am Saisonende aufhört. Und damit wär's das gewesen.
Das stimmt, das war so das Knackspiel eigentlich, ne? Wo man, wenn also, das derbe in die Hose gegangen wäre, dann.
Genau, also wenn sie das verlieren, hätte Bayern, glaube ich, reagiert, auch reagieren müssen. Dann ist er in der Champions League weitergekommen mit Lazio. Das versucht man jetzt im Nachhinein in der Öffentlichkeit so ein bisschen klein zu reden, aber das war schon ein Hochdruckspiel. Und in der Phase haben sie von den Hochdruckspielen nicht so viele gewonnen, ehrlicherweise. Und dann ist erst Leipzig und dann war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dazwischen noch ein Unentschieden in Freiburg. Und dann schießen sie hier Lazio aus der Arena. Also das zeigt dann schon, es geht noch. Und das ist ja der Witz an der Sache. Sie sind 16 Punkte weg. Ja. 16 Punkte sind sie weg. 6 Spieltage vor Schluss. Werden am kommenden Wochenende die Meisterschaft verlieren. Sicher. Wie auch immer. Also es würde zur Saison passen, wenn die Bayern einfach so die Tür aufmachen würden. Ja, indem sie halt einfach staubtrocken zu Hause verlieren und sagen, hier bitte, dann nehmt euren Scheiß und legt euch gehackt. So gewissermaßen.
Goldene Kupfer.
Genau. Da braucht ihr morgen gar nicht spielen. Das ist, uns ist sowieso alles egal. So, das würde so passen. Aber sie sind halt auch noch in der Lage, die Champions League zu gewinnen. Und das meine ich ganz ernst, was ich sage. Also
ja, absolut.
Ich bin beeindruckt von dem, was Arsenal in der Liga spielt. Ich habe sie wirklich häufig gesehen und das sieht wirklich aus wie an der Schnur gezogen. Mhm. Ist aber auf höchstem Niveau wirkt es so am Ziel des Spiels vorbei. Also es ist so Spielen um des Spiels willen und dann kommen natürlich erfolgsverwöhnte, aber plötzlich dann auch wieder erfolgshungrige Double Pounder aus München, die da einfach dagegen klatschen, wie als gäbe es kein Morgen und das ist dann das Erfolgsmodell. Also gegen Arsenal hat man unter Wenger-Zeiten schon immer gesagt, kick them to beat them und das konnte Bayern immer relativ gut. Also Arsenal hat immer Spaß gemacht in München.
Sind noch nie gegen Arsenal ausgeschieden.
Oder? Genau. Und man war so geneigt, in der Einschätzung einfach in Richtung Arsenal zu tendieren. Aber wenn die dann direkt aufeinandertreffen, ist das Erfolgsmodell. Nach wie vor. Das heißt jetzt nicht, dass sie durch sind, ne? Aber das heißt schon, dass sie spielen gegen den, sie holen in einem Champions League Viertelfinale Hinspiel im Emirates, das so laut war, wie ich es also lange nicht gehört habe, holen sie einen Punkt. Also und das damit haben sie eine super Ausgangsposition fürs Rückspiel.
Lass uns bitte, du musst mir einen Gefallen tun, Wolf. Wir wollen ja die Sendung so ein bisschen staffeln heute.
Ja.
Im Bayern, BVB, Leverkusen, ein bisschen Abstiegskampf noch.
Ja.
Aber wir müssen eine Szene nochmal besprechen.
Also,
ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist noch Jahrzehnte länger als ich dabei im Geschäft, alter Mann. Klar, Hashtag.
Jetzt habe ich Schmerzen plötzlich.
Hast du so eine Szene wie in London schon mal erlebt?
Also, noch nie.
Der Torwart spielt, das Spiel wird offensichtlich freigegeben. Es gibt einen Pfiff, der Torwart spielt den Verteidiger an, der stoppt den Ball mit der Hand. und spielt den auch mal wieder zum Torwart zurück. Ja. Das Spiel geht weiter, die Bayern beschweren sich, der Schiri sagt, so ein Kindermist pfeife ich nicht. Jetzt habe ich wirklich so viel Analysen und Expertenmeinungen wie nach diesem Spiel, habe ich mir selten reingezogen, weil ich es auch echt spannend fand. Also ich habe bis tief in die Nacht habe ich mir wirklich alles durchgelesen und jeden gehört und ich war verwundert, sage ich dir ganz ehrlich, dass die Meinung so auseinandergingen ist.
Ja.
Es ist so mein Eindruck, weil ich fang mal an, ich lege mal vor, ne? Ich habe das immer so verstanden, dass es Regeln gibt und wenn es, ich glaube Thomas Müller war es dann überraschenderweise wieder mal derjenige, der als erster meine Gedanken so wiedergegeben hat, nachdem 10 andere schon was anderes gesagt hatten, der sagte, aber es gibt ja Regeln und an die Regeln hält man sich genauso im Champions League Viertelfinale wie im Pokal Achtelfinale wie im E-Jugend Halbfinale des Kreispokals.
Ja.
Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Da kann man nicht im Champions League Viertelfinale hinstehen und sagen, oh, das sieht jetzt aber dann doof aus für den Torwart oder für den Verteidiger oder für die Mannschaft
oder auch für den Schiedsrichter, ne?
Oder auch für den Schiedsrichter, genau. Und sagen, nee, dann zählt das nicht. Dann machen wir mal einfach weiter.
Ja. Ja, ich bin total bei dir. Wenngleich die Szene, es ist ja keine Szene von der Stange, ne? Also das, ich habe das so noch, ich denke immer, ich habe alles erlebt, aber es gibt dann immer noch mal Sachen, die man eben nicht erlebt hat. So, also für mich klassischer Fall, der Schiedsrichter hat sich verpfiffen. Er hat sich verpfiffen. So, und dadurch Unruhe rein. Er hat sich mit seinem Pfiff verpfiffen. So.
Weil er muss es ja, glaube ich,
den Abschluss muss er nicht anpfeifen. So.
Gar nicht anpfeifen, ja.
Genau.
Also war die Frage, warum pfeift er überhaupt?
Er hat einfach, weiß ich nicht, er hat in die Pfeife geatmet. Aus Versehen.
Es war kein Signal.
Nein, es war kein Signal. Er hat aus Versehen in die Pfeife geatmet. So, und das, was sich danach entspinnt, ist, ja, gab's jetzt so noch nicht. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Jetzt muss man natürlich auch den Verteidiger fragen, wie kommt er dazu, einfach den Ball in die Hand zu nehmen?
Ja.
So, und ich verstehe alle Beteiligten, die sagen, also Arsenal wäre voll auf die Barrikaden gegangen, weil die gesagt hätten, der Pfiff hat mich irritiert. Und es ist dann immer einfacher für einen Schiedsrichter, einfach zu sagen, ich gebe jetzt mal nix, damit ist dann kein Schaden angerichtet. Also,
das stimmt.
Ist kein offensichtlicher Schaden angerichtet. Also ich pfeife. Also man darf die menschliche Komponente in dem ganzen Ding nicht unterschätzen. Aber das bewegt sich ja alles weit weg vom Reglement. Dem Reglement nach war es ein Handspiel und damit ist der Fall erledigt. Also wenn jetzt einer von den Rängen gepfiffen hätte, ja, das gibt's ja auch, dass Leute mit Drillerpfeifen ins Stadion gehen. Und es passiert irgendwas auf dem Platz, was nicht erlaubt ist, dann wird es geahndet. Unabhängig davon, welcher Zuschauer jetzt gepfiffen hat. Und unabhängig davon, ob es ein Kinderfehler ist oder nicht. Es war ein Handspiel im 16-Meter-Raum. Und das ist der Regel nach, also wenn es der Verteidiger ist und nicht der Torhüter, ist es der Regel nach ein Handelfmeter.
Wie ist das in so einer Szene, habe ich mich auch gefragt, ist irgendwie nirgendwo aufgeklärt worden mit VAR eigentlich? Ist es dann wieder eine Tatsachenentscheidung oder?
Nee, da muss der VAR muss da ran. Ja, natürlich. Eben. Ja, da absolut.
Meine ich auch, weil
absolut.
Das ist ja eine eindeutige Fehlentscheidung.
Hundertprozentig, ja klar. Ja, ja, sicher.
Also spätestens da hätte ja der, ich weiß nicht, wo der internationale Keller sitzt,
allen Dingen, der kriegt ja übers Mikro, kriegt er ja alles mit. Eben. Also der hört auch den Pfiff. Also da wird aber im Londoner Buschen am Stadionumlauf fliegen dem mal kurz die Nasenhaare raus, wenn der pfeift, ne?
Ja, also nochmal, es ist wirklich wirklich eine krasse Szene.
Ich verstehe die menschliche Komponente, die verstehe ich absolut total.
Verstehst du denn das Argument des Schiedsrichters zu sagen,
nein,
das ist ein Kinderfehler?
Das verstehe ich 0,0. Also der Wagner wollte ja auch sowas in der Richtung.
Richtig, ja, ja.
Also der wollte ja auch so in die Richtung gehen, wir möchten solche Elfmeter nicht haben. Das ist ja wurscht, ob du die haben willst oder nicht. Also es geht wirklich, am Ende kannst du dich darauf zurückziehen und kannst sagen, okay, der hat falsch gepustet. Dann muss der rein und dann musst du halt sagen, ja, sorry. Oder er pfeift nochmal und dann pfeift er aber die ganze Situation, dann muss er halt zweimal pfeifen. Also er sagt, der erste Pfiff war falsch, dann muss ich Spiel unterbrechen. Dann unterbricht das Spiel und dann ist okay. Und dann kann er ja in die Hand nehmen. Und dann erklärt er allen Beteiligten, dass er im Prinzip falsch geatmet hat und es komischerweise einen Ton gab, weil er in die Drillerpfeife geatmet hat. Problem.
Ja, und wir haben gestern auch nochmal zu dem Thema Kinderfehler und sowas wollen wir ja alle nicht sehen in einem Champions-League-Viertelfinale. So ein Elfer will keiner haben. Also ich glaube, Bayern hätte ihn sehr gerne genommen. Davon
klar, mal. Hätte jeder genommen. Umgekehrt hätte den Arsenal auch genommen.
Richtig. Und wenn es dann heißt, naja, Kinderfehler im Champions-League-Viertelfinale akzeptieren wir nicht, dann würde das ja umgekehrt gelten. Meinetwegen, es hätte einen Elfmeter gegeben für die Szene oder für irgendeine andere.
Ja.
Und der Stürmer schießt den 15 Meter drüber. Da kann er auch sagen, oh, das war ein Kinderfehler, ich bin hier weggerutscht. Ja. Das will ja keiner sehen, lass uns den nochmal wiederholen.
Ja.
Weißt du? Also die Argumentation ist einfach...
Nein, es ist klar, es wird einfach versucht, einen Fehler des Schiedsrichters in dem Fall zu kaschieren.
Ja, ja.
Und auf eine menschliche Ebene zu ziehen, die ich verstehe sie. Weil... Der Unparteiische sieht halt weitere Champions League Aufgaben fliegen in dem Moment, wo er da. Ja, es ist ja so. Also versucht man
was. Ja, ja.
Absolut. Also da geht's ja darum, einfach in dem Moment nur noch größtmöglichen Schaden abzuwenden. Und du wendest diesen Schaden eher ab, indem du sagst, ich gebe jetzt mal nix, ja, und versuchst dann nachher zu erklären, als ich gebe was. Und dann kommt Arsenal und sagt womöglich, aber du hast ja gepfiffen. Aber was hast du nur gepfiffen?
Ja,
hast du gepfiffen?
Selbst wenn er, also ich finde ja, der Pfiff, ich bin bei dir, wahrscheinlich war der nicht absichtlich oder weil es braucht ihn einfach nicht an dieser Stelle. Aber ich finde, selbst durch den Pfiff, der spricht ja noch mehr dafür, dass diese Szene strafbar war, weil ne, in dem Moment, wo der pfeift, spielt der Torwart den Verteidiger an. Also das Spiel ist offensichtlich freigegeben.
Das Spiel ist freigegeben, ja. Der hat halt einfach in dem Fall, das war ein falscher Pfiff. Ja. So. Was eine Behelfsausfahrt gewesen wäre, wenn er noch ein paar Mal in die Pfeife gepfiffen hätte, sich einen gegriffen hätte und so getan hätte, als hätte er noch irgendein Gespräch am Laufen.
Absolut.
Dass er noch zu Ende führen muss.
Dann hätte er sich das so ein bisschen so ein Chaos stiften.
Also hat das Spiel noch nicht freigegeben. Ja. Also das, ich glaube, so hätte es vielleicht Aitken gemacht oder so. Ja. Oder so hätte es ein erfahrener Schiri gemacht. In dem Fall hat er um Spielfortsetzung gebeten, obwohl vorher nichts war.
Ja, ist auf jeden Fall eine absolut kuriose Szene und ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich für die Bayern natürlich in dem Fall.
Ja.
Danach gab es dann auch wieder so ein bisschen diese, ich sag mal, Verschwörungstheorie, die in dieser Saison schon mal aufgekommen ist, damals von Matthias Sammer angestoßen nach einer Fehlentscheidung gegen Borussia Dortmund.
Das glaube ich nicht. Also ich schätze Matthias Sommer als Experten über alle Maßen, aber das ist eine Verfolgungstheorie, an die glaube ich nicht.
Also du meinst, das ist Quatsch, dass die Deutschen da immer schlechter wegkommen.
Weil das, ja genau, weil das führt jeder an und jeder findet Beispiele.
Genau, das war meine erste Reaktion. Wir haben gestern innerhalb unserer Redaktion auch viel diskutiert, so nach dem Motto, wie ernst muss man denn jetzt dieses Thema nehmen? Ne? Also ist das wirklich ein Thema, dass die Deutschen benachteiligt werden? Und dann haben wir uns auch mal die Mühe gemacht und die Saison geguckt. Und du findest ja fast in jedem Spiel, du findest ja auch Leute, die sagen, Arsenal hätte in der Nachspielzeit auch einen klaren Elfer kriegen müssen. Ich sehe es anders, aber die gibt's ja auch. So findest du bei allen Spielen, jetzt war in dieser Saison noch eine krasse Benachteiligung für RB, glaube ich, gegen Real.
Ja, ne? Ja.
Mit Vinicius und so. Dann kannst du dir das natürlich so zusammenpuzzeln, aber genau wie du sagst, können andere Mannschaften, Engländer, Spanier, whatever, können sich das wahrscheinlich genauso zusammenpuzzeln.
Ja.
Oder du nimmst eine andere Saison und da war es dann wieder andersrum.
Genau. Da jetzt Methodik dahinter zu vermuten, halte ich für arg weit gegriffen. Ja. Also da, gut, er ist in seiner Funktion als Experte mehr oder weniger sakrosankt. Also er kann das behaupten. Ich bin anderer Meinung.
Ja. Ich war auch überrascht, dass Thomas Müller ins gleiche Horn blies, aber aus der Emotion raus vielleicht auch
ein Ja, weißt du, also bei den Spielern musst du ja dann immer noch mal 3% abziehen. Also ja. 30% abziehen. Ja, unmittelbar nach Abpfiff. Das ist ihnen aber auch zugestanden, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Weil da noch voller Adrenalin und kurz nach dem Spiel alles in Ordnung.
Wir sind uns heute erstaunlich oft einig.
Ja, ja.
Erstaunlich.
Ist gut, es ist eine Harmonie, die es selten gab.
Ja,
aber wirklich. Hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass wir jetzt so lange nicht gesprochen haben und so.
Ja, wir sind harmoniebedürftig. Ja. Lass uns zu dem Verein kommen, wo wir uns meistens uneins sind. Borussia Dortmund.
Ja. Sind wir uns da meistens uneins?
Nein, ist Quatsch, ist Quatsch. Nein. Aber nee. Ergebnis besser als das Spiel ist so der Tenor. 2-1, also 1-2 aus BVB-Sicht vorher, hätte sie vielleicht sogar unterschrieben. So wie ich, also von daher werden die heute nicht ganz unzufrieden, glaube ich, in den Flieger steigen. Auch wenn es Stimmen gab, die, also ich sag mal Terzic, Kehl, die gesagt haben, naja, wir können schon froh sein, dass wir hier am Ende ein gutes Ergebnis erzielt haben,
ja,
was wir eigentlich nicht so verdient hätten. So.
Bin ich dabei. Also die letzten 20 Minuten, glaube ich, waren sehr okay. Ich habe mich gewundert, weil ich das Gefühl hatte, dass bei Atletico ein bisschen die Körner ausgegangen sind.
Mhm.
Das ist eigentlich untypisch für eine Simeone-Mannschaft. Ich habe das ziemlich gefeiert, wie Kehl mal kurz die Cojones auf den Tisch gelegt hat,
ja,
gegen Simeone. Ja. Das ist echt gut. Das
macht
hab
auch
ich,
nicht jeder, ne?
Das habe ich zuletzt machen. Gesehen bei Roger Schmidt gegen German Burgos. Das war der Assistent, der damalige Assistent. Leverkusen gegen Atletico. Also gerade machen, nicht zurückziehen. Das hat mir gut gefallen.
Im Wanda Metropolitano.
Ja, also, genau, exakt.
Da brauchst du die sogenannten
Kochen. Ja, da brauchst du auch. Das ist ein ekstatisches, also das ist eine Glaubensgemeinschaft, ein ekstatisches Publikum und auch eine Mannschaft, die halt marschiert ohne Ende. Ich glaube schon, ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang ein bisschen Angst hatten. Das kann man gegen Atletico haben.
Selbst Emre Can, ne, hat danach gesagt, die haben uns aufgefressen in den Zweikämpfen der ersten.
Ja, aber so sind die ja. Also in Dortmund würde das genauso passieren. Ja. Also, dass sie es versuchen. Also vielleicht machen die 80.000 da noch was. Aber bei Atletico wird keiner zurückziehen. Das macht diese Mannschaft einfach so gefährlich.
Das heißt, wie ist die Ausgangslage da aus deiner Sicht? Also
hat sich nicht verschlechtert, sagen wir mal so. Also es war klar, dass sie eigentlich wahrscheinlich, also es war vor dem Spiel klar, dass sie zu Hause werden schlagen müssen, mindestens mal zu Hause. Das ist ein ganz enges Ding. Ich habe Atletico immer noch favorisiert in dem Vergleich.
Da waren wir uns
Aber es ist schon mal gut, dass sich die Ausgangssituation nicht verschlechtert hat. Also nach meinem Dafürhalten.
Ich erinnere mich nämlich an unsere letzte Folge, jetzt weiß ich auch, wie ich drauf kam, da habe ich gesagt, naja, so nach dem Motto Dortmund sehe ich im Weiterkommen eher vorne als Bayern.
Ja.
Ich glaube, eingeflogen und dann hast du gesagt, naja, aber die Spiele gegen Atletico und die liegen denen gar nicht und so. Und das hat sich ja gestern doch durchaus bewahrheitet. Dennoch sind die Chancen eben intakt.
Ja, ja.
Nächste Woche gibt's schon das Rückspiel. Das geht ja jetzt Knall auf Fall.
Ja.
Und zwischendurch müssen die Bayern und Dortmund leider in der Bundesliga noch ran. Also für die Bayern leider, für Dortmund geht's noch um richtig viel.
Ja, richtig viel, ja.
Die sind auf Platz 5 abgerutscht und das ist ja immer der Platz, wo es in Dortmund, wo die Alarmglocken angehen und
so. Naja, das sind halt jetzt Spiele, die auf einen und denselben Deckel zahlen. Also sie müssen Vierter werden in der Liga und müssen es umso mehr, wenn sie in der Champions League ausscheiden.
Ja.
Weil dann der fünfte Platz wackelt. So, also.
Genau. Und die können sich nicht darauf verlassen und haben natürlich auch noch ein knackiges Restprogramm und mit RB Leipzig eine Mannschaft, die aktuell schon wieder
performt. Also,
ja, performt, genau. Den Ernst der Lage, glaube ich, auch erkannt hat, weil für RB ist es nicht minder wichtig, Vierter zu werden. Für die da brauchen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Das geht immer auch so ein bisschen unter, weil der Fokus sich doch medial zumindest oder öffentlich sehr stark dann immer auf Dortmund richtet. Dass bei RB mindestens auch mal eine Alarmglocke, wenn nicht der ganze Laden angeht, wenn die nicht Champions League spielen mit dem Kader.
Ja.
Das ist für Red Bull, dann sage ich jetzt bewusst auch in dem Fall, wäre das auch eine krasse Niederlage, ne? Also eine krasse Enttäuschung.
Ja.
wenn du nächstes Jahr nicht in der Königsklasse bist. Und dann hat sich eine Mannschaft da reingeschlichen, reingemausert, um es mit deinen Worten zu sagen, die du letzte Woche live dann nochmal gesehen hast, bei einem, ja, vielleicht ein bisschen schmeichelhaften, aber doch auch hart erarbeiteten, wie ich fand, Sieg in Dortmund.
Ja.
Nämlich dem VfB Stuttgart.
Er entspricht durchaus dem Charakter des VfB in dem Jahr, ne? Also, dass sie halt viele 50-50 Spiele gewinnen.
Ja, aber krass, und, oder?
Auf jeden Fall nicht verlieren. Hundertprozentig. Ja. Also, weil die halt so von der Herangehensweise, keine Ahnung, Punkt in Dortmund wäre okay, Sieg wäre besser und die Dortmunder müssen es halt so verargumentieren, Punkt ist eigentlich zu wenig.
Richtig.
Und dadurch wird es dann ein bisschen krampfiger und ist eine andere Drucksituation. Und Stuttgart ist in dieser Saison, Stuttgart reitet die Welle, das muss man wirklich sagen.
Bis zum Ende, ne? Also
ja, man wartet Woche für Woche drauf, ja. dass mal irgendwas passiert, es passiert aber nichts. Also sie haben jetzt ja zum Jahresstart, was war da, Gladbach, glaube ich, verloren und Bochum. Und seitdem ist im Grunde, ist alles wieder so, wie es in der Hinrunde war. Also ja. wirklich faszinierend. Faszinierend.
Ja. Also es wird ja mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Champions League auch enden. Also da müsste jetzt schon viel passieren, dass sie da noch rausrutschen.
Ja.
Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass dass die ganzen Themen im Umfeld, im Verein, die Unruhe, die immer noch weitergeht, wo sich die Fans auch regelmäßig nochmal im Stadion bemerkbar machen, ihre Meinung dazu kundtun. 0,0 Einfluss haben auf das Sportliche, was erstaunlich ist. Wie siehst du das denn grundsätzlich? Auch, ich meine, du bist ja da oft auch immer noch ganz gut drin in diesen Themen. Und ich habe jetzt wieder, wir haben ein Interview mit Freddy Bobic am Samstag drin vor dem Spiel seiner Ex-Clubs Stuttgart gegen Frankfurt, wo er auch nochmal sagt, naja, also die müssen das schon irgendwie regeln, ne? Also das wird jetzt nicht, das kann jetzt nicht ewig so weitergehen.
Was genau?
Dieser Zwist oder dieses
Stuttgart.
In Stuttgart,
genau. Ja, ja.
Also auch rund um den Einstieg von Porsche und mit der Kohle und so, weil die können sich gerade auf Jahre hin da oben festsetzen, wenn sie es denn richtig machen. Und das
naja,
natürlich. Lass mich das Ding zu Ende bringen, weil darauf wollte ich hinaus. Siehst du die Gefahr, auch wenn das jetzt aktuell auf die sportlichen Leistungen jeden Samstag keinen Einfluss hat, und das scheint ja auch, das ist ja jetzt nicht erst seit 2 Wochen so, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt bis Saisonende auch einfach so bleibt. Aber darüber hinaus, was heißt das denn für die kommende Saison? Wie groß ist die Gefahr, dass es über diesen, ich sag mal, Zoff im Verein dann auch eine Problematik gibt, die dann dieses ganze Investment und die ganze Hierarchie und so innerhalb des Clubs beeinflussen kann? Weil da braucht es ja schon auch Einigkeit. Und wenn du nächstes Jahr Champions League spielst, du hast frische Kohle, du hast, die meisten Leistungsträger haben verlängert, also eigentlich ist Stuttgart ja überragend aufgestellt.
Ja, also es haben ein paar Leistungsträger verlängert, aber wie diese Mannschaft aussieht, ne, das vermag ja jetzt im Moment noch keiner zu beurteilen. Okay.
Das war
weil du ganz viel mit Laien arbeitest, weil du ganz viel mit Klauseln arbeiten musst, das ist ja hochproblematisch. Und das ist sehr diffizil. Also Nübel, um nur mal ein Beispiel zu geben, verlängert in München oder müsste in München verlängern, damit du ihn weiter verpflichten kannst für ein Jahr. Hast ihn aber dann nicht sicher, sondern du hast ihn dann nur für ein weiteres Jahr.
Absolut.
Das jetzt nur mal als Beispiel.
Ja, ja.
Bei Gerassi hast du eine festgeschriebene Ablösesumme. Das ist ein Spieler, der bei 27, 28 Toren landen wird am Ende der Saison. So viele wie noch nie ein Stuttgarter Stürmer hatte. Der letzte, der in der Nähe war, hieß Mario Gomez und ist dann gegangen. So, also der ist mit 20 Millionen festgeschriebener Ablöse, ist er natürlich der ganz heiße Scheiß, bei den europäischen Blaublütern. Weil das, den kannst du mal auf jeden Fall nehmen und dann nimmst du nochmal P. Und dann bist du auf der ganzen, also jetzt nur mal als Beispiel. Führig wird überall gehandelt. Mittelstädt hat mittlerweile einen Marktwert, der explodiert ist. Wenn der noch eine vernünftige Euro spielt, kannst du den als VfB Stuttgart einfach nicht halten. Dafür sind Linksverteidiger zu stark gesucht. Also, was ich damit sagen will, ist, du hast noch keine Ahnung, wie diese Mannschaft aussieht. Selbst Leute wie Rouault oder so sind ja ausgeliehen. Stergiou ausgeliehen. Also Undav ausgeliehen. Der wird irgendwo bei zwischen 20 und 30 Millionen wird der gehandelt. Das kann der Stuttgart nicht mal ansatzweise bezahlen.
Ja, also doch nicht mit der frischen Kohle, glaube ich schon.
Können die auch keine 20 Millionen bezahlen, weil die ja auch noch Verbindlichkeiten abbauen müssen. Also ja. Was ich sagen will, das ist, also man muss das sehr klar trennen, den sportlichen Teil. Das was sie jetzt haben, ist für dieses Jahr zusammengeschustert. Und dann müssen sie Kassensturz machen im Sommer und sehen, wer ist noch da und wie kriegen wir es hin. So, das andere ist ja hinter den Kulissen. Das ist eine durchaus typische schwäbische, wie soll ich sagen, Posse. Also das hat es in Stuttgart immer wieder gegeben, dass Präsidenten, sagen wir, dem Amt entwachsen sind oder glaubten, dass sie über den Dingen schweben, dass du aber gleichzeitig da mit großen Unternehmen zusammenarbeitest, auch zusammenarbeiten musst und es jetzt als VfB Stuttgart auch endlich schaffst, diese Unternehmen wie jetzt Porsche, darum geht es ja in erster Linie, ja, an den Verein zu binden. So, also die dazu zu bringen, sich für den Verein zu engagieren.
Aber das ist ja alles passiert. Ich war so. Die Frage war, ich sag mal.
Also kennst du die Hintergründe?
Ich kenne sie grob, aber
ja.
Ein
Präsident von Ultras Gnaden. Ja. Der glaube, allerdings vom neuen Hauptsponsor nicht für den Aufsichtsratsvorsitz vorgesehen ist und das daran auch koppelt. Also ja, sagt, ich komme, wenn der Aufsichtsratsvorsitz nicht vom Vereinspräsidenten gehalten wird. Dann sagt der Vereinspräsident, okay, wenn ihr kommt, dann trete ich zurück. Dann kommen die und er tritt aber nicht zurück, sondern muss dann des Amtes mit Getöse enthoben werden.
Es geht um Absprachen, die nicht eingehalten worden sind. Es geht rund um diesen Einstieg von Porsche, genau. Aber ich finde,
jetzt steht der Präsident.
Aber wir sollten auch nicht zu sehr in den Details verlieren, weil ich glaube, das ist sehr schwer nachvollziehbar
für Leute. Ja, aber jetzt steht dieser Präsident, ja, steht, der einerseits bei den Fans im Wort stand und sich eben positioniert hat, was Investoren betrifft, der gerät jetzt zwischen die Mühlen. Auch weil er nicht die goldene Brücke genutzt hat, die ihm gebaut wurde. Nämlich hätte er auch einfach sagen können, pass auf, ich bin Vereinspräsident, ich werde immer eine starke Stimme im Verein haben, was er stimmt, aber ich macht ihr mit dem Aufsichtsratsvorsitz, was ihr wollt. Also was ich sagen will, da ist ja ganz viel ist so an Absprachen und Strippenzieherei und so weiter gekoppelt. Weil auch, dass der Vereinspräsident im Aufsichtsrat den Aufsichtsratsvorsitz bekommt, ist ja auch eine mündliche Absprache gewesen.
Exakt, deshalb also, sage ich, es geht viel um Absprachen, es geht viel um
Klüngel. Also ganz genau. Und dadurch, das macht's so schwierig. Aber der Witz ist, und das ist ja das alles Entscheidende, der sportliche Bereich ist davon 0,0 betroffen.
Ja, aktuell. 0,0. Und das war ja der Ausgangspunkt zu sagen, wie sieht es denn in Zukunft aus? Und der Aufhänger war, dass Freddy Bobic jetzt eben in einem Interview, was am Samstag bei uns erscheint, sagt, naja, die müssen halt schon gucken in der neuen Saison, wie sie dieses, also die müssen da einen Deckel drauf kriegen, ne? Ja. Weil sonst brodelt das halt weiter und irgendwann wird's dann mal explodieren oder dann wird das halt auch den sportlichen Bereich dann auch betreffen, spätestens wenn es um die Planung für die neue Saison geht, die ja, wie du zu Recht gesagt hast, auch nicht ganz einfach ist oder vielleicht deutlich komplizierter, als man sich das vielleicht wünschen würde. Trotzdem sind die Voraussetzungen, das meinte ich damit, in Stuttgart vom Prinzip mit Platz 3 oder 4, also mit einer Champions-League-Teilnahme, mit der absolut nicht zu rechnen war, mit einem Trainer, der sich committed hat, mit dem einen oder anderen Leistungsträger, der sich committed hat, mit frischem Geld von einem Sponsor aus der Region, sage ich das jetzt mal, erstmal herausragend.
Ja, gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt muss man halt sehen, was man draus macht.
Ja, und wie schätzt du es ein? Also siehst du die Gefahr?
Ich sehe im Moment überhaupt keine Gefahr, weil das den sportlichen Bereich einfach nicht tangiert. Also das ist eine Posse, die sich außerhalb des Ergebnissports abspielt. Da kann sich auch keiner reinhängen, weil es die wenigsten verstehen. Also um wirklich alle Strippen zu verstehen, musst du Raketenwissenschaft studieren.
in Schwaben.
Und das hat keiner der sportlich Verantwortlichen. Also das hat der Wohlgemuth nicht, das hat Sebastian Hoeneß nicht, das hat Waldemar Anton nicht, bei allem Respekt. Das hat Alex Nübel nicht. Also deshalb, die spielen um des Spielens willen und um des Ergebnisses willen. Und was da hinter den Kulissen passiert, verstehen die auch zum Teil gar nicht. Und ehrlicherweise ist es ihnen auch wurscht.
Ja.
So, die Frage ist jetzt, und die stellst du ja korrekterweise, schafft es, und das ist dann ein Wohlgemut-Thema, das ist dann auch ein Thema für Alex Werle, schaffen die es im Sommer so zu arbeiten, dass sie verantwortungsvoll und wirtschaftlich mit den neuen hinzugewonnenen Millionen umgehen können? Oder blockiert diese Situation, die sich jetzt gerade im Aufsichtsrat abspielt, oder im Verein selber abspielt, blockiert die irgendwas?
Exakt.
Und das vermag ich nicht zu beurteilen, weil ich die Kommandostruktur nicht zu 100% kenne. Also für mich ist Werle derjenige, der die Kohlen freizeichnet, aber er muss sich irgendwo das Go holen. Also dafür gibt's ja den Aufsichtsrat.
Ja.
So, und dann kann Wohlgemuth mit Sebastian Hoeneß zusammen agieren und eine Mannschaft zusammenbauen.
Ja, auch da. Es wird spannend bleiben. Es wird sehr, sehr spannend bleiben. Es wird auch.
Aber das hat es in Stuttgart ja immer gegeben. Horst Held hat keinen Vorstandsposten bekommen in der sehr erfolgreichen Zeit. Dem wollten sie keinen Sportvorstandsposten geben. Dann gab es lange Zeit gar keinen. Dann war Mislin Tata, der ja einen ganz großen Anteil hat an dem Aufschwung des VfB Stuttgart, weil die meisten Leute noch geholt hat. Also den haben sie aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es gab ja vor 3-4 Jahren schon mal eine Situation, da ging es um Indiskretionen in Stuttgart.
Ja, ich erinnere mich, Wolf. Ich erinnere mich. Aber wir,
der Sport ja nichts mit zu tun. Aber
ich finde halt immer,
es ist eigentlich ungünstig, ne? Also in einem Moment eines solchen Erfolges so einen auch Klotz noch mit sich rumzutragen.
Ja. Und ich finde es halt nur immer wieder auch lustig, wenn wir reden, habe ich hier irgendeine Bundesliga-Tabelle rumliegen oder auf dem iPad noch nebenbei auf und dann guckt man immer drauf und dann denke ich so, wir haben das ja oft bei den Trainern schon gehabt. Es gab mal einen Zeitpunkt, da haben wir hier gesessen und haben gesagt, es könnte die kuriose Situation geben, dass die ersten 4 der Tabelle zur neuen Saison einen neuen Trainer haben.
Ja.
Das ist jetzt nicht der Fall, weil Alonso in Leverkusen bleibt, weil Hoeneß in Stuttgart bleibt.
Ja.
Aber jetzt reden wir über die Strukturen in einem Verein und da ist jetzt mal der kommende deutsche Meister Bayer Leverkusen mal ausgeklammert, wo überraschenderweise nicht viel passiert und wo sie natürlich froh sind, dass Xabi Alonso sich zumindest noch mal für ein Jahr committed hat. Aber bei Bayern gibt's eine neue Struktur im Verein, beim VfB gibt's eine neue Struktur. Alles aus unterschiedlichen Gründen. Bei Leipzig ist es jetzt so, dass Marcel Schäfer im Anflug ist.
Ja.
Bei Dortmund, die Namen muss ich jetzt nicht wieder alle nennen, die da genannt werden. Also, weißt du, und dann gibt's eine kleine Lücke in der Tabelle und da gehst du weiter nach unten und dann bist du bei so Vereinen wie Gladbach, haben wir schon viel drüber gesprochen, jetzt in Wolfsburg ergibt sich was Neues und dann sind wir, und da wollen wir zum Schluss der Folge noch hinkommen, Wolf, sind wir mitten im Abstiegskampf, der ja auch nochmal eine neue Dynamik bekommen hat, was vor 4-5 Wochen auch nicht absehbar war. Da hatte man eigentlich gedacht, ich glaube, wir waren uns da auch ziemlich einig, dass wenn nicht noch ein Wunder passiert, dass die drei das unter sich ausmachen.
Ja.
Da unten. Jetzt würde ich sagen, Darmstadt, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist, muss man einen Haken hintermachen.
Ja.
Und dann hast du Köln, Mainz, Bochum, die sich um 17, 16, 15 balgen. Und würdest du Wolfsburg sogar noch mit reinnehmen wahrscheinlich,
oder? Ja. Ja, Wolfsburg würde ich jetzt erstmal mit reinnehmen, auch wenn sie eigentlich qua Kader nicht da reingehören.
Genau.
Aber ich würde sie ja auf jeden Fall mal mit reinnehmen,
Trainerwechsel in Köln passiert, Trainerwechsel in Mainz passiert mit sehr großem Erfolg bislang. Mhm. Trainerwechsel in Wolfsburg passiert, ein Spiel Erfolg gehabt, danach hat man gedacht, ja gut, die schlagen jetzt Gladbach und dann ziehen sie Gladbach noch mit rein, Pustekuchen, Gladbach gewinnt, ist eigentlich raus aus der Nummer, Wolfsburg hängt noch voll mit drin, jetzt diese Schäfer-Posse unter der Woche, was ja auch ein Einblick ins Innenleben gibt, wenn der Sportdirektor am 29. Spieltag den Club verlässt, weißt du auch, da ist jetzt nicht heile Welt.
Ja.
Und gleiches in Bochum, die im Oktober, November noch mit dem Trainer verlängert haben, zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht viel besser dastanden als jetzt, um dann nach mit dem Sieg gegen Bayern vor 6 Wochen sich in den Arm zu liegen und eigentlich schon auch mehr oder minder den Klassenerhalt gefeiert haben. Ja. Seitdem 6 Spiele nicht gewonnen, jetzt dann auch die Reißleine gezogen, und die, also Bochum und Wolfsburg, kommen halt von oben, ne? Also das sind dann immer so ein bisschen die dann reinrutschen, haben natürlich jetzt psychologisch erstmal den Nachteil, während Mainz sich ja befreit hat in den letzten Wochen, und Köln, bleibe ich dabei, ist für mich immer noch so ein bisschen Wundertüte, weil ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
Gegen Bochum. Also in der Konferenz, wir sitzen dann auf dem Bus vor dem Topspiel und gucken Konferenz, also ich kann es jetzt nicht bis zur letzten Stelle in deinem Komma beurteilen, aber zwischenzeitlich war Köln tot, ne?
Also, ja. Mausetot. Ja. Mausetot. Und deswegen sage ich, meine Frage, was glaubst du am Ende, die Konstellation Stand heute, wen wird's erwischen, wer geht in die Relegation?
Ja, ja, schwierig. Ich glaube, dass es der erste FC Köln schafft. Gladbach kann übrigens dass es der erste FC Köln schafft, nicht direkt abzusteigen. Das glaube ich, weil also dieses Spiel einfach ein Signal ist. Das darf man nicht unterschätzen. Also es ist einfach ein psychologisches Signal. Also auch wenn sie jetzt in München untergehen, aber sie wissen, dass sie enge Spiele spät gewinnen können, und das erhält den Glauben. Das ist ein Ereignis, das hat eine ganz, ganz große Tragweite. Und auf der anderen Seite, Bochum, ist es ein Schlag auf die Hauptsicherung. Also es ist jetzt das zweite Mal in Folge, wenn er 90 Minuten jeweils abpfeift, na, haben die 6 Punkte. Dadurch, dass das Spiel die Länge hat, die es hat, stehen die mit einem da.
Nur kurz einmal, weil ich die Tabelle eben offen habe, nimm deine 6 Punkte nach 90 Minuten, sind sie, warte kurz, 11.
Ja, und damit ist alles okay. Und das wäre eigentlich das Bochum, was man kennt. Und trotzdem ist es halt noch das alte Spiel. Das muss man ehrlich sagen. Da braucht mir auch keiner was erzählen von Körner oder sonst was oder Trainer oder schafft's nicht oder so. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass solche Ereignisse was machen, mit der Psyche was machen. Also die Kölner können ganz frei von der rechten Seite flanken und Waldschmidt kann ganz frei einköpfen. Dass dir mal eine Ecke reinfliegt, so, und Tickes erwischt den halt so, wie er in der Saison noch keinen oder schon ganz lange keinen mehr erwischt hat, dann steht's halt 1-1, ist dann auch okay. Aber wenn das Ding dann noch so in die Wicken geht, dann macht es was mit der Mannschaft. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt richtig oder falsch, ob das jetzt zwingend notwendig war, da den Trainer zu wechseln. Ich glaube, was wichtig war in Bochum, war ein Zeichen zu setzen, um irgendwie in diese Spirale reinzukommen. Also das ist halt so der verzweifelte Versuch. Und da hat der Trainer halt jeweils leider das kürzere Stöckchen, auch wenn ich den Letsch über alle Maßen schätze. Also wir haben uns jetzt in der Saison kennengelernt, das ist echt ein geiles, also beeindruckender Charakter, wie kleinteilig der seine Mannschaft vorbereitet, und da hat er gewisse Einblicke gewährt, also auch mir, um die Situation beurteilen zu können. Wir haben Spiele gesehen, das war jeweils also tadellos, ne? Aber es ist halt klar, Bochum steht im Abstiegskampf, und ich glaube, wenn einer gesagt hätte, ihr seid nach 29 Spieltagen 5 überm Strich, hätte jeder gesagt, ist doch super. Unterschreiben wir so. Aber in der Gesamtkonstellation eigentlich schon weg zu sein und jetzt plötzlich wieder betroffen zu sein, ist es schwierig. Also muss Bochum, ist das so ein Wäre den Anfängen, glaube ich.
Ja, genau. Und ich glaube, 2 Punkte sollten wir da auch noch mit reinnehmen. Also der Sportchef Patrick Fabian hat es ja gesagt. Er sagte, es ging ja auch um das Wie. Und da hast du ja gerade auch sehr eindrücklich geschildert. Nimm das Köln-Spiel bis zur 90. Ist ja alles in Ordnung. Gewinnst da 1-0, dann bist du eigentlich mehr oder minder raus. Köln ist mit dem halben Bein weg.
Ja.
Und jetzt drehen die das Spiel noch. Und dann hast du dieses eben dieses psychologische Momentum. Wenn das jetzt 4 oder 5 Mal passiert ist und auch selbst zu Hause gegen Darmstadt, wo du 2-0 führst und das Spiel noch vergeigst, dann kann ich schon verstehen, dass man zumindest drüber nachdenkt, nochmal einen Impuls zu setzen, wie auch immer er dann
aussieht. Total. Weil das hat er dieses Spiel. Also der FC dreht dem VfL Bochum die Hauptsicherung raus. Und ja. Sie wissen eigentlich gar nicht, wie das ging. Und bekommen selbst einen Boost. Das weiß jeder. Jeder, der schon mal mit Abstiegskampf zu tun hatte oder sich dann auch mit den Trainern unterhalten hat. Das Ding läuft jetzt. Also, weil die glauben, bis zum Schluss glauben die dran. Und das hilft ungemein, wo jeder Punkt, jedes Tor einfach zählt. Ja, unabhängig davon, dass sie jetzt nach München müssen.
Und bei den anderen ist es genau umgekehrt. Mhm. Es zieht sich halt immer wieder runter und sonst passiert sowas ja auch nicht in der Regelmäßigkeit, ne? Dass dann immer noch mal bei jeder Flanke, die dann hoch reinkommt, reingekloppt wird, bei jeder Standard denkst du, oh nein, und dann kriegst du das 1-1 und jetzt geht's schon wieder los, so, ne?
Genau.
Und da musst du halt irgendwie raus. Und deshalb kann ich diesen Move, unabhängig davon, dass ich auch glaube, dass Letsch da einen guten Job gemacht hat. Und die haben ja auch nicht umsonst verlängert mit ihm vor nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Musst du das machen. Und ich finde, aus Vereinssicht musst du auch sagen, darfst du es nicht davon abhängig machen, wie jetzt die, ich sag mal, die öffentliche Reaktion ist oder auch anhand der Tatsache, ja, im November haben wir ja noch verlängert, wie sieht denn das aus?
Ja.
Weil dafür geht's einfach um zu viel.
Richtig. Weißt du?
Also
richtig.
Es geht um den fucking Klassenerhalt. Für jeden der Vereine da unten ist das so, so wichtig.
Ja.
Weil du siehst, wie schwierig diese zweite Liga ist, siehst du jede Woche. Du siehst, wie schwierig es ist, wieder hochzukommen. Ich glaube, keiner der Vereine da unten kann sich sicher sein, wenn die jetzt absteigen, dass sie nächstes Jahr sofort wieder aufsteigen.
Ja.
Auch in den nächsten 2 Jahren.
Nein, das ist das größte Problem hätte der 1. FC Köln. Also ich glaube, wir haben
das größte Problem.
Wir haben, weil die halt einfach im Sommer keinen verpflichten dürfen.
Exakt.
Ich glaube, aber das ist, um die eigenen Spieler zu überzeugen, ist es, um das Bestandspersonal vom Bleiben zu überzeugen, ist die erste Liga einfach das bessere Argument. Weil ansonsten haben die ja, also sonst müssen sie ja wirklich das erste Halbjahr mit einer verstärkten A-Jugend spielen. Das geht ja gar nicht anders. Weil ganz viele Spieler sagen würden, okay, weg, 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 weg. Also liegt ja in der Natur der Sache.
Genau. Und deshalb ist das eine wirklich, das wird auf jeden Fall da noch ganz, ganz heiß zu und her gehen die nächsten Wochen.
Ja.
Ich bin gespannt eben, wie sich da nicht, Mainz haben wir jetzt nur gestriffen. Lass uns das in der Nachspielzeit jetzt noch eben tun, Wolf. Da ist ja dieser Effekt bislang voll aufgegangen. Die haben einen Trainer geholt, der, ich sag mal so ein bisschen diese durchgeknallte Retter-Attitüde sofort mitgebracht hat, ne? Der HB-Männchen, den sieht auch so ein bisschen so aus, ne? Lange Haare, emotional, so hat er auch in Zürich gewirkt. Jeder, mit dem ich da gesprochen habe, hat das auch bestätigt, dass das so einer ist, der eben zumindest kurzfristig diesen Effekt herbeiführen kann bei einem emotionalen Verein und Publikum, wie es in Mainz der Fall ist.
Ja.
Und die haben vom ersten Tag an, wo der da aufgetaucht ist, wieder an sich geglaubt, obwohl sie da 8 oder 9 Punkte hinten dran waren, auf Platz 16 wohlgemerkt.
Ja.
Und das ist aufgegangen. Du siehst also schon, man kann das schaffen. Ob das jetzt der Trainer ist, der die nächsten 3 Jahre da den besten Job macht oder auch der Beste für den Job ist, weiß ich nicht.
Er ist der Beste im Moment. Ne? Du machen? Du musst jetzt nasse Handtücher anzünden. Und das kann er.
Exakt.
Ich glaube, dass dieser Enthusiasmus hat sie an den Rande der Zweistelligkeit in München gebracht. da habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, uiuiui, also das war jetzt einfach zu optimistisch und zu wild. Aber das hilft dir auf Strecke, scheint dir das zu helfen und damit ist es okay. Die müssen halt über den Strich. Ich bin noch nicht 100%ig von Mainz überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich.
Okay.
Er macht viel und das hilft dir und die Mannschaft ist eigentlich zu stark für da unten. Aber auch die müssen einfach noch Spiele gewinnen. Ja, und dann ist die Frage, was passiert in Wolfsburg und was passiert in Bochum? Das sind entscheidende Fragen. Ich glaube, dass Köln es schafft, zumindest mal in die Relegation zu kommen.
Das würde bedeuten, jetzt schiebe ich hier auf meiner virtuellen Tabelle Köln mal auf 16.
Ja.
Das würde ja heißen, entweder Mainz, Bochum oder Wolfsburg steigt direkt ab.
Ja.
Dein Favorit aktuell?
Also im Moment habe ich große Bedenken, was den VfL Bochum betrifft.
Okay. Und Union, glaubst du, kann auch noch reinrutschen? Die haben einen mehr als Wolfsburg?
Nein.
Also du machst den Strich bei Wolfsburg tatsächlich.
Ja.
Ja. Es ist spannend. Also absolut.
Aber das heißt nichts, ne? Also ist bei Union dasselbe. Du hast eigentlich ein gutes Gefühl bei Union. Ja. Sie kommen von wenig. Und nichtsdestotrotz, zwei Spiele sieht die Situation auch dann schon wieder anders aus. Ja, die haben nächste Woche haben die zu Hause die Bayern.
Jetzt spielen sie in Augsburg.
Das sind jetzt keine 6 Punkte, die du einplanen kannst.
Wahrscheinlich nicht.
Augsburg super eklig. Also wenn du dann nachher mit 3 rausläufst, ist alles in Ordnung.
Und wenn du dann guckst, dass die Konkurrenz,
wenn du aber mit 0 rausläufst und unten wird gepunktet, und das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen.
Das wollte ich gerade sagen. Einmal kurz reingegrätscht noch. Mainz, zu Hause Hoffenheim, gut möglich, dass sie punkten.
Ja.
Bochum zu Hause Heidenheim, auch möglich, dass sie punkten mit einem neuen Trainer. Und dann bist du als Wolfsburg in Leipzig und als Union in Augsburg schon, wenn die anderen punkten, bist du halt voll mit dabei wieder.
Ja. Also Heidenheim willst du im Moment nicht spielen. Das sage ich dir, wie es ist. Und Augsburg willst du auch nicht spielen. Also weil die spielen ja die ganze Saison schon aus einer, wie sagt man, intrinsischen Motivation.
Jetzt fängt ja noch mit Fremdwörtern.
Naja, also spät, weil die haben im Abstiegskampf nichts zu tun und punkten trotzdem wie der Teufel.
Ja. Haben 33 Punkte, richtig, ja.
Also das möchtest du jetzt so eigentlich nicht haben, theoretisch.
Und du hast dich festgelegt, was ich sehr, sehr gut finde, Stand jetzt, du hast deinen Tipp abgegeben, Wolf, lass uns noch dann wirklich ganz, ganz hinten raus jetzt sagen, wird Leverkusen am Wochenende Meister? Ich würde sagen, ja.
Ja, sicher. Glaube, wir sind leider das ist ja für diesen Podcast einfach ein bisschen schade, dass wir die Euroleague nicht mit einpreisen können. Also wir sind vor dem West Ham-Spiel. Mhm. Ich glaube nicht, dass Leverkusen die Europa League gewinnt. Ich glaube, dass West Ham schon auch eine Hürde ist. Ja, die eine sichtbare Hürde ist. Ich sage das in aller Vorsicht. Aber sie werden am Wochenende deutscher Meister, vielleicht sogar auf der Couch.
Es wird so oder so verdient sein, es wird so oder so anders sein als sonst, weil nach allem, was ich so höre, in Leverkusen jetzt auch nicht, also die Partymeile ist noch nicht gebaut und auch noch nicht reserviert, aber die Jungs werden schon Momente finden, also am Sonntag, wenn es dann soweit ist, sein wird.
Ja, Sonntagabend werden sie es schon krachen lassen.
Werden sie es krachen lassen, aber die spielen 4 Tage später,
das Rückspiel in London, schon, ne?
In London, ne?
Ja.
Fliegst 3 Tage später, also ich glaube, da ist dann tatsächlich noch, und so schätze ich Alonso auch ein, nehmt heute Abend einen, aber ab morgen geht's weiter. Ne?
Ich sehe euch 14 Uhr.
Mhm. Richtig. Und dann hast du West Ham Rückspiel und dann kannst du es auch nicht krachen lassen, weil egal, ob du rausfliegst oder weiterkommst, du hast auch noch ein Pokalfinale. Ne? Also
ja,
die haben noch ein paar Ziele vor der Brust, das wollte ich damit sagen.
Die haben halt, was die Liga betrifft, haben sie ein großes Glück, ne?
Ja.
Also Glück in anderen Abführungen, weil sie es schaffen können, ungeschlagen durchzumarschieren. Und das ist schon, das glaube ich, ist auch nochmal ein kleiner Titel.
Wie findest du diese Idee mit der goldenen Schale?
Gut. Das ist ja für die Ewigkeit. Ja. Noch sind wir nicht so weit, aber das wäre schon groß, ne? das wäre ja sensationell.
Die Invincibles.
Ja.
Wir schauen uns das an, Wolf. Wir werden es weiter verfolgen bis zur letzten Sekunde dieser Saison. Mit Sicherheit viele Diskussionen und viele Überraschungen auch parat halten wird. Ich finde, wir haben diese Woche es sehr gut geschafft.
Alles abzudecken
gelingt uns selten in dem Fall. Von daher hoffe ich, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr abonniert uns, drückt die Glocke oder seid einfach nächste Woche wieder dabei. Wenn ich wieder mit dem Kollegen Lars Stindl am Start bin, in der Überwoche geht's dann wieder weiter mit Wolf und es geht ja jetzt Knall auf Fall, Champions League, Abstiegskampf,
Meisterschaft. Jetzt wird's Crunch Time.
Crunch Time.
Jetzt geht's um den Grill.
Jetzt geht's ans Ende. Genauso sieht's aus. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächste Woche.
Viele Grüße, sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Das war Eine Halbzeit mit, der Sportbuzzer Fußball Podcast. Don't stop.